Ja gut, dann wollen wir den Schlussabschnitt dieses Buches lesen. Aus dem Hohelied, Kapitel 8, Abvers 5. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her, sich auf ihren Geliebten stützt? Unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Dort hat mit dir Wehen gehabt, deine Mutter. Dort hat Wehen gehabt, die dich geboren hat. Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie ein Siegelring an deinen Arm. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol, ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Wir haben eine Schwester, eine Kleine, die noch keine Brüste hat. Was sollen wir mit unserer Schwester tun an dem Tag, da man um sie werben wird? Wenn sie eine Mauer ist, so wollen wir eine Zinne aus Silber darauf machen. Und wenn sie eine Tür ist, so wollen wir sie mit einem Zedernbrett verschließen. Ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Salomo hat einen Weinberg in Baal-Hamon. Er übergab den Weinberg den Hütern. Jeder sollte für seine Frucht 1000 Segel Silber bringen. Mein eigener Weinberg ist vor mir. Die 1000 sind dein, Salomo, und 200 seien den Hütern seiner Frucht. Bewohnerin der Gärten, die Genossen horchen auf deine Stimme. Lass sie mich hören. Enteile, mein Geliebter, und sei gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den duftenden Bergen. Ja, wir sehen wieder einmal die Braut hier aus der Wüste kommen. Wieder ist die Frage da, wer ist sie? Und dann wird gesagt, die da heraufkommt von der Wüste her. Das haben wir auch schon eher gesehen. Und dann habe ich gesehen, dass sie mit Salomo kam. Hier in Vers 6 von Kapitel 3. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her wie Rauchsäulen? Aber dann wird sie da von Salomo getragen, oder jedenfalls in Salomos eigenes Tragebett war sie, getragen von 60 Helden. Aber hier ist es noch mehr persönlich in ihrer Verbindung mit Salomo. Denn es geht hier nicht so sehr um die Braut, sondern um ihn. Denn wir haben gelesen, dass sie sich auf ihren Geliebten stützt. Es scheint so zu sein, als ob die Erfahrungen der Wüste jetzt vorüber sind. Und sie hat in der Wüste gelernt, völlig auf ihn zu stützen, sich zu stützen. Und ich denke, dass es auch in unserem Leben so ist. Eigentlich sind die Wüste-Erfahrungen für uns vorüber, wenn wir gelernt haben, dass wir uns völlig auf ihn stützen müssen. Und so kommt sie hier aus der Wüste zum Vorschein. Aber es bedeutet auch, dass er auch mit ihr in der Wüste war. Eine Stütze brauchen wir, wenn wir keine eigene Kraft haben zum Weitergehen. Also das heißt hier, dass sie sich völlig von ihm abhängig weiß jetzt. Sie macht es nicht mehr selber, sie stützt sich auf ihn. Und ich denke, das wird auch ein Zeugnis sein in unserem Leben für unsere Umgebung, wenn Menschen sehen, das sind nicht Menschen, die vertrauen auf ihre eigenen Kräfte, sondern das sind Menschen, die vertrauen auf den Herrn Jesus. Und das ist ein Zeugnis. Das wird ein Zeugnis sein. So wird das auch hier gesehen. Dazu brauchen wir diese Übungen in der Wüste. Wir haben uns gestern schon mal daran erinnert, wie es mit Jakob war, als er da mit Gott gerungen hat. Dann musste Gott ihm auf seine Hüfte schlagen. Und dann brauchte er einen Stab, um weiterzugehen. Er konnte nicht mehr ohne Stab gehen. Und ein Stab ist so ein Bild dieser Stütze. Und wir wissen, das ist für uns der Herr Jesus. Er ist diese Stütze. Aber was braucht er doch in unserem Leben zu tun, dass wir nicht mehr in eigener Kraft gehen, sondern uns auf ihn stützen? Ja, eigentlich ist es, so wie ich das verstanden habe, auch in einer anderen Übersetzung steht es so, dass sie sich gegen ihn lehnt. Das hat auch etwas mit Vertrauen zu tun. Lehnen tut man, wenn man vertraut, dass wo man gegen lehnt, wo man sie dagegen lehnt, dass das nicht weichen wird, nicht plötzlich wegfällt. Lehnen oder stützen, das tut man, wenn man das, worauf man oder der, worauf man sich stützt, vertraut, dass man nicht mehr umfällt, dass man wirklich stehen bleibt. Die Israeliten wurden von Gott auch mal, die bekamen den Vorwurf, dass sie sich auf Ägypten gestützt hatten. Wie ein Rohr, das sehr leicht zerbricht. Oder dass die Hand da kaputt durchgeht, dadurch durchbohrt wird. Und oft stützen wir uns auch auf, was Ägypter dann für uns verbildlichen, auf menschliche Weisheit. Wir sind klug. Wir haben die Kräfte in uns. Wir wissen, wie wir aus unseren Problemen kommen müssen. Persönlich oder gemeinsam. Und dann will der Herr uns dazu führen, dass wir nur auf ihn stützen. Wenn sie so aus der Wüste kommt, sich stützend auf ihrem Geliebten, dann können wir auch daran denken, wie der Überrest einmal aus der großen Drangsal kommen wird. In der großen Drangsal sind sie auch sehr geübt geworden, haben sie geschrien zum Herrn. Aber er hat sie herausgeführt, oder wird sie natürlich dann herausführen. Aber dann wird auch deutlich werden, dass er es tut, dass sie sich auf ihn stützen. Sie konnten nicht aus diesen Umständen herauskommen, aus diesen Umständen der großen Drangsal. Aber das kann auch in unserem Leben so sein, dass wir in einer Situation von Drangsal uns befinden, geistlichen Drangsal, dass wir nicht mehr wissen, wie zu gehen, was zu tun. Und dann können wir uns auf ihn stützen. Und dann kommt eigentlich diese Erinnerung in Vers 5b, unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Dort hat mit dir Wehen gehabt, deine Mutter, dort hat Wehen gehabt, die dich geboren hat. Dann werden wir an unseren Ursprung erinnert. Er ist der Apfelbaum, wir haben von ihm gegessen, er hat uns hervorgebracht. Wir sind aus Gott geboren worden, wir haben die Natur Gottes, der Herr Jesus ist das neue Leben, er ist in uns. So reich sind wir geworden, aber wir brauchen es, daran immer wieder erinnert zu werden, wo wir herkommen. Nicht nur, dass wir aus der Welt kommen, nicht nur, dass wir Sklaven der Sünde waren, aber dass er eine Veränderung bewirkt hat. Dass er es getan hat. Und das gibt diese Freude, das gibt diese Sicherheit, das gibt diese Ruhe, die wir auch bei dieser Braut finden. Und dann kommt wieder diese Reaktion in Vers 6 von der Braut. Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm. Das sind für uns meist bekannte Verse. Aber es ist gut, darüber wieder nachzudenken in diesem Zusammenhang. Dass wenn er uns erinnert, wo wir herkommen. Und auch, dass wir manchmal mal auch in Situationen sind, dass wir lernen müssen, uns völlig auf ihn zu verlassen. Dann kommt dieses Verlangen wieder neu bei uns zum Vorschein. Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz. Ein Siegelring bedeutet Eigentum, wo ein Siegel draufgestellt wurde, da ist was diesen Siegel zum Ausdruck bringt, gehört ihm, ist Autorität. Und wir haben auch ein Siegel bekommen. Wir wissen das aus Epheser 1, Vers 13, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der wohnt in uns, das ist Gottes Siegel. Wir sind sein Eigentum. Und manchmal wissen wir das mit unserem Verstand, aber wir erfahren das nicht so. Und ich denke, dass wir das so lesen müssen hier. Nicht, dass wir in Unsicherheit geraten müssen, aber dass wir wirklich das, was uns gegeben worden ist, dass wir das erleben. Dass es uns Freude gibt, dass es uns wirkliche Sicherheit gibt. Nicht von dem, was wir gelernt haben und was wir mit unserem Verstand angenommen haben, auch mit unserem Herzen wohl, aber dass wir noch so wenig danach leben. Und das finde ich so schön hier in dieser Geschichte, die ganze Geschichte. Natürlich, es geht hier um die Beziehung zwischen Jerusalem und dem Herrn Jesus. Und wir wissen, dass im Alten Testament es noch keine Glaubenssicherheit gab. Und auch in der großen Drangsal, wenn wir die Psalmen lesen, ist es Sicherheit der Vergebung. Diese Akzeptation ist nicht vorhanden. Es ist noch so viel Unsicherheit. Oh Gott, wo bist du? Wo bleibst du? Bitte hilf uns. Aber ich fürchte, dass wir, weil wir so viele Sachen gut wissen, dass wir das so wenig mehr erleben. Dass diese ja fast Begeisterung nicht mehr anwesend ist. Diese Verwunderung über diese Sachen, die wir bekommen haben, die wir geworden sind. Und so geht es da auch in dieser Hinsicht um diese Frage, lege mich wie ein Siegelring an dein Herz. Wir sind versiegelt worden. Aber ist es dann nicht schön oder ist es nicht bei uns auch ein Verlangen, um das auch zu erleben, dass wir sein Eigentum sind und dass wir auch von seiner Liebe versichert sind, dass wir diese Liebe erfahren, immer wieder neu. Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz. Es ist sein Herz. Es ist das Herz des Herrn Jesus und wie ein Siegelring an deinen Arm. Arm ist Kraft, dass wir uns darüber auch im Klaren sind und das erfahren, dass seine Kraft immer da ist. Er ist immer für uns anwesend, zur Hilfe bereit. Und wenn wir ihm das fragen, aufrichtig fragen, mit dem Wunsch, das auch zu erfahren, dann kommt er. Und dann zeigt er diese Kraft. Aber es ist schön zu sehen, dass es hier anfängt mit sein Herz. Sein Arm wird immer von seinem Herz gelenkt. In alle seine Taten sehen wir sein Herz, nicht nur seine Kraft, aber ein Herz hinter diesen Kraft. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol, ihr Eifer, ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme. Jahres. Hier wird etwas über die Liebe gesagt. Es ist nicht damit gemeint, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Ist sie natürlich. Und es ist auch gut, daran zu denken. Wir lesen das in Römer 8, diese schönen Versen am Ende des Kapitels, dass wir Überwinder sind und dass nichts uns von der Liebe Gottes und der Liebe des Herrn Jesus trennen kann, scheiden kann. In Römer 8, Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und Vers 38, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, noch weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes. Es ist unmöglich, Tod und auch nicht Leben. Mein Schwiegervater, der ist jetzt beim Herrn, der sagte immer, eigentlich ist der Tod nicht das Schlimmste, was uns von dem Herrn scheiden kann, denn wenn wir sterben, sind wir beim Herrn. Aber das Leben beinhaltet so viele Gefahren, dass wir von dem Herrn getrennt werden, in unsere Herzen. Aber hier steht, dass die Liebe, die ist gewaltsam wie der Tod. Das heißt, der Tod, die ist nicht zu überwinden. Der Tod geht durch zu alle Menschen. Keiner kann letztendlich den Tod siegen. Wir wissen das, der Herr Jesus hat es gemacht. Aber es geht darum, dass keiner den Tod entrinnen kann. Keine Möglichkeit ist in den Menschen, um den Tod zu besiegen. Der Tod geht durch. Ist nicht Halt zu einem Halt zu rufen. Unmöglich. Aber so ist es genau mit der Liebe. Diese Liebe geht durch, die strömt und bleibt strömen. Immer neu, immer weiter. Und wie einer das gesagt hat, wenn die Liebe mal auch versucht wird zu stoppen, dann sucht die Liebe andere Kanäle. Die Liebe geht weiter. Immer weiter in dieser Welt. So ist die Liebe. So ist die Liebe des Herrn Jesus zu uns. Die Liebe sucht uns. Wir sind in die Liebe völlig aufgenommen. Und ein jeder von uns darf wissen, er liebt mich unaufhörlich, unendlich. Der Herr Jesus, so lesen wir das in Johannes 13, hat die Seinen geliebt bis zum Ende. Aber das bedeutet eigentlich, dass diese Liebe kein Ende hat. Kein Ende. Unendlich. Das, wo wir sagen möchten oder sagen würden, ja, das ist der Grenz der Liebe. Das ist eigentlich der größte Beweis der Liebe. Dann ist das nicht das Ende der Liebe. Die Liebe geht auch darüber hinaus. Jedes Punkt, das wir bedenken können, wovon wir sagen, ja gut, dort ist die Liebe am höchsten deutlich geworden. Ja, dann wissen wir, diese Liebe geht immer weiter. Es ist so, wie wir das auch lesen in Johannes 1, am Anfang war Gott. Das heißt nicht, dass Gott einen Beginn hat. Nein, das bedeutet, dass wo immer wir auch einen Beginn bedenken können, Gott war da. Und so ist es auch mit dieser Liebe. Was wir auch für einen Höhepunkt der Liebe bedenken können, die Liebe ist da. Und die geht immer weiter. So ist diese Liebe. Das ist großartig, um darüber nachzudenken. Und das ist, wo diese Braut, ja, die ist davon voll. Sie ist davon begeistert. Sie ist gewaltsam wie der Tod. Also geht unaufhörlich weiter. Mit dieser Liebe haben wir zu tun, liebe Geschwister. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe des Herrn Jesus. Zu uns. Zu dir und zu mir. Und hart wie der Scheol ihr Eifer. Auch da ist es wieder ein Vergleich. Die Liebe ist eifersüchtig. Nicht auf die menschliche Weise, sondern auf Gottes Weise. Das heißt, Gott kann seine Liebe oder unsere Liebe nicht mit anderen Gegenständen teilen. Er fordert unsere komplette Liebe. Wenn in unseren Herzen etwas ist von Liebe für etwas außer Gott, Autos, Urlaub, Kenntnis, was auch immer es sein wird, Gott ist eifersüchtig und will das nicht haben. Es ist unmöglich für ihn, das zu akzeptieren. Er fragt unsere bedingungslose Liebe. Und hat er nicht ein Anrecht darauf? Ist es nicht so, dass er das auch wert ist? Er, der seine Liebe so uns gezeigt hat. Wir haben das auch in 2. Korinther 12, wo Paulus das sagt, in Bezug auf die Gemeinde in Korinther, in 2. Korinther 12, 11 ist es, 2. Korinther 11, in Vers 2, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so euer Sinn verdorben und abgewandt werde von der Einfalt gegenüber Christus. Und ich hoffe, dass es auch bei uns so ist, dass wir eifersüchtig sind, dass wir diese Liebe beantworten mit einer völligen Hingabe. Und dass wir auch nicht, wenn wir sehen, dass Geschwister oder junge Leute ihre Liebe geben an andere Gegenstände, dass wir dafür beten, dass wir für unsere eigenen Kinder beten natürlich, dass sie voll von dieser Liebe werden. Und dass sie auch in voller Hingabe für den Herrn Jesus leben gehen. Es ist nicht am wichtigsten, dass unsere Kinder sich bekehren. Was? Nein. Es ist notwendig. Damit sie weiter in ihrem Leben zeigen können, dass sie für Gott leben. Gott wollte damals sein Volk Israel nicht aus Ägypten herausführen, damit er das Volk mal gehen lassen könnte, nicht mehr als Sklaven, jetzt als freie Menschen. Nein, er musste sein Volk befreien, damit er in ihrer Mitte wohnen konnte. Damit sie ihm verherrlichen konnten. Damit sie mit ihren Opfern zu ihm kommen konnten. Darum geht es. Ein Volk von Priestern. Sind wir das? Wünschen wir uns das für unsere Kinder? Es ist oder soll jedenfalls uns völlig egal sein, was unsere Kinder in dieser Welt werden. Das heißt, welchen Beruf. Ist völlig egal. Es geht darum, dass sie den Herrn dienen. Voller Hingabe. Natürlich mit ihren Kapazitäten. Aber mit einem Herz, dass sich bewusst ist, was wir haben, auch an Kapazitäten haben wir von ihm bekommen, um ihn damit zu verherrlichen. Darum geht es. Das ist das einzige Wichtige. Und was sehen Sie dann in unserem Leben? Sehen Sie in unserem Leben etwas, was wir weiterlesen, dass Ihre Gluten sind Feuergluten einer Flamme Jahs. Das heißt, haben wir eine feurige Liebe. Brennt diese Liebe in uns. Oder sind wir ein bisschen lau geworden? Lauheit ist ein Gräuel. Schrecklich. Das wird ausgespien vom Herrn. Wir müssen wieder neu angefacht werden. Nicht zu ein bisschen, dass wir eine kleine Flamme sind. Nein, dass wir feurig sind. Feurig für den Herrn. Und ich weiß es, auch in Jesaja steht das, dass der glimmende Docht wird er nicht auslöschen. Aber wenn es noch einen glimmenden Docht gibt, dann will er, dass das wieder eine Flamme wird. Und diese Flamme kann nur hochgehen, kann sich nur zeigen, wenn diese Liebe von dem Herrn Jesus wieder in unser Herzen kommt. Wenn wir wieder neu uns bewusst davon werden, was er für uns getan hat, wer er für uns sein wird. Und wir wissen, jedenfalls wir Älteren wissen, wie großartig es ist, um mit dem Herrn zu leben. Wir wissen auch um die Enttäuschungen in dieser Welt. Das wissen wir. Ich habe auch mit einem gesprochen, der auch gesagt hat, ja, ich habe eine Zeit, ja, war wirklich gläubig, viel getan, viel gelernt und ich habe viel verdient. Ich konnte mir auch viel leisten, aber ich habe gespürt, es füllt mein Herz nicht. Es ist wirklich leer. Dann kann man alles haben, was man sich wünscht, aber das Herz bleibt leer. Und ich hoffe, dass wir wieder neu belebt werden. O belebe deine Glieder, so steht es, glaube ich, in einer eurer Lieder. Belebe deine Glieder, Herr Jesus. Nur er kann das tun. Und er will das tun, wenn wir uns wieder offenstellen für seine Liebe. Und dass das auch aus unserem Leben wieder herausstrahlt, herausflammt. Und das wird auch unsere Kinder erreichen. Davon bin ich mir sicher. Natürlich sollen wir das mit Weisheit tun. Aber wir Eltern, wir müssen unseren Kindern zeigen, dass es die Mühe wert ist. Wir müssen unseren Kindern zeigen, und auch die Welt um uns herum, dass es großartig ist, den Herrn zu kennen, seine Liebe zu erfahren, zu wissen, dass er für uns gestorben ist, dass er uns neues Leben, ewiges Leben gegeben hat, dass unsere Zukunft bei ihm im Vaterhaus ist. Gibt es etwas Großartigeres? Warum schweigen wir dann so oft? Und warum zeigt es so wenig in unserem Leben, dass es uns wirklich alles wert ist? Große Wasser vermögen nicht die Liebe auszulöschen. Große Wasser. Und wir wissen, dass diese großen Wasser über den Jesus gekommen sind. Fluten, Wellen sind über ihn hergegangen. So lesen wir das in den Psalmen. Er wusste, was es bedeutete, um ans Kreuz unsere Sünden zu tragen. Denn das bedeutete das für ihn. Zur Sünde gemacht zu werden, da konnte er nicht mit Freude dieses Werk sehen. Da wurde er betrübt, als er das Werk vor sich sah, dass er zur Sünde gemacht worden musste. Und was bedeutete das? Dass er meine Sünden trug. Er hat meine Sünden gesehen. Und das hat ihn betrübt. Ist es noch etwas, was uns bewegt, mich bewegt? Er hat meine Sünden getragen. Aber die großen Wasser, die viele Wasser des Gerichts, von Gottes Gericht, konnten diese Liebe nicht auslöschen. Mit Strömen überfluten sie und Ströme überfluten sie nicht. Nein, es ist gerade so, dass in diesem Wasser, diese Ströme, diese Liebe umso klarer, umso deutlicher, umso heller strahlte. Und das ist, was ich mich gerne mehr und mehr bewusst werde, dass seine Liebe so groß war, dass er Liebe selber in diese 3 Stunden der Finsternis alle meine Sünden trug, als dass ich in die Hölle landete, um dort für ewig in der ewigen Pein zu sein. Wir sind gerettet von der Hölle. Ich bin mir auch viel zu wenig bewusst. Aber so ist es. Und das soll uns hingegebene Menschen machen. Und das soll uns auch Menschen machen, die gerne darüber erzählen an andere, damit sie auch nicht in diesen schrecklichen Ort kommen. So wie wir das lesen in Lukas 16, dass der reiche Mann da auch fragte, ach bitte sende doch zu meinen Brüdern, damit sie auch nicht auf diesen schrecklichen in diesen schrecklichen Ort kommen. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Liebe, die kann man nicht auslöschen. Liebe kann man nicht auch kaufen. Ist unmöglich. Und da sehen wir, als der Satan in der Wüste der Herr Jesus das Angebot tat, er zeigte ihnen alle Herrlichkeiten dieser Welt und er sagte, wenn du kniest für mich, dann werde ich das dich alles geben. Da bot er den Herrn Jesus das alles an, damit der Herr Jesus nicht ans Kreuz gehen brauchte, sondern so konnte er das dann bekommen. Aber er wurde verächtlich abgewiesen, der Herr Jesus. Seine Liebe war da und seine Liebe zum Vater an erster Stelle. Aber auch seine Liebe für uns als Versammlung im Allgemeinen, alle Kinder Gottes seit Pfingsten. Aber auch seine Liebe für jeden von uns persönlich. So wie das so schön in 2. Mose 21 lesen, in der Hebräische, in dem hebräischen Knecht. Ich liebe meinen Herrn, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder. Das ist Liebe. Deshalb hat er sich so hingegeben, zur Verfügung gestellt, hat er sich das Ohr durchbohren lassen. Das ist unser Herr. Das ist unser Bräutigam. Er hat das völlig verworfen. Und wie viele von uns geben nach, wenn so ein bisschen Verführung auf uns zukommt von dieser Schönheit dieser Welt? Ach, wir sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, etwas davon zu haben, etwas davon zu genießen. Nein, wenn wir es von dem Herrn bekommen, ist es gut. Aber wir wissen alle für uns persönlich, wenn wir einen Begierden haben, eine Lust zu etwas, was uns gezeigt wird. Die Werbung ist darauf aus, um uns zu begeistern, Sachen zu kaufen. Und wir wissen alle, ob wir wirklich etwas brauchen, ob dass wir etwas an unseres Luxus hinzufügen wollen, was wir noch nicht haben, was aber unsere Nachbarn wohl haben oder unsere Mitgeschwister. Das müssen wir dann auch haben. Dann beugen wir uns für den Satan. Und diese Liebe, die darauf aus ist, Gott zu gefallen, haben wir für einen Moment vergessen. Dann wollen wir doch das Leben hier genießen, mit all seinen Schönheiten.
wovon der Herr Jesus gesagt hat, wovon wir hier lesen, verächtlich, wird das abgewiesen. Wir müssen dafür einen Geschmack, einen Geruch entwickeln. Was wir wirklich brauchen, oder auch was der Herr uns gibt, um zu gebrauchen, oder das, was wir uns nehmen, nur für uns, aus Egoismus. Das ist wirklich eine Sache, die wir immer wieder bedenken müssen. Wenn wir so von dieser Liebe überzeugt sind, dann werden wir auch andere damit dienen wollen. So sagt die Braut das hier in Vers 8, wir haben eine Schwester, eine Kleine, die noch keine Brüste hat. Was sollen wir mit unserer Schwester tun an dem Tag, da man um sie werben wird? Da hat sie Sorge für eine Schwester und sie spricht darüber mit dem Bräutigam. Wird das wir, ja, wir haben eine Schwester, die hat noch keine Brüste, das heißt, die ist noch nicht erwachsen. Die hat noch nichts zum Austeilen. Das kann ein frisch Bekehrter sein, der kann eigentlich noch nichts austeilen. Aber das kann auch einer sein, der wieder ja, in die Welt zurückgegangen ist oder die Geschmack verloren hat für den Dingen des Herrn. Für die Dinge des Herrn. Oder auch Unkenntnis hat, weil sie damit noch nicht vertraut war, noch nicht davon gehört hat. Viele, viele Christen um uns herum wissen nichts von diesen Wahrheiten. Vor einigen Monaten schreibt eine Schwester mir, das stellte sich heraus, sie ist eine Schwester, ich bin jetzt 50 Jahre in der Kirche und ich habe noch nie etwas gehört über die Entrückung der Gemeinde. 50 Jahre in der Kirche, noch nie darüber gehört. Darüber hatte sie dann etwas gelesen und da wollte sie fragen, wo kann ich das finden in der Bibel? Was da geschrieben wurde über die Entrückung. Wo kann ich das finden in der Bibel? 50 Jahre. Und so gibt es viele um uns herum. Und deshalb ist es notwendig, dass wir diese Türe haben, diese offene Türe, dass die Mitchristen, dass Mitgläubigen von uns gedient werden können, dass wir sehen, die haben eigentlich nichts, um weiterzugeben, aber da gibt es ein Verlangen. Ja, sagt der Bräutigam, wenn sie eine Mauer ist, so wollen wir eine Zinne aus Silber darauf bauen. Das heißt, es kann sein, dass sie sich immer noch abgeschlossen hat. Mauer ist eine Trennung zwischen rein und unrein, ist an sich eine wichtige Sache, dass wir eine Mauer haben. Das lesen wir auch in Nehemia, das lesen wir auch in Ezekiel. Ist wichtig, eine Mauer bedeutet Absonderung. Aber es kann so weit kommen, dass es Isolation geworden ist. Dass es nur eine äußerliche Position ist. Dass man vergessen ist, dass es eine Absonderung nicht nur von der Welt ist, sondern auch eine Absonderung zu Gott. Deshalb soll sie, wenn es so eine Mauer sich betrifft, dass sie, wir wollen da eine Zinne aus Silber darauf bauen. Das bedeutet, dass sie geholfen wird, besser Verständnis davon zu bekommen, was es bedeutet, erlöst zu sein. Silber bedeutet der Preis der Erlösung. Können wir mit diesem Silber bauen? Können wir unsere Mitgeschwister, die so sich abgesondert haben, wieder neu die Erlösung zeigen? Geschwister, die wirklich meinen auch noch, dass sie die Sachen gut wissen, aber die sind so abgesondert, die kommen nicht einmal mehr in der Welt, die kommen nicht einmal mehr mit einem Zeugnis, denn das haben sie nicht. Die haben nur eine Position. Und dann können wir diesen nur dienen, mit neu darüber nachzudenken, was es bedeutet, erlöst zu sein. Eine Erlösung hat ein Ziel. dass wir hier sind, um Gott zu dienen und ein Zeugnis in diese Welt zu geben.
Aber die andere Gefahr wird auch genannt. Und wenn sie eine Tür ist, so wollen wir sie mit einem Zedernbrett verschließen. Das heißt, sie steht offen für aller Art Einflüsse. Da müssen Riegel kommen von Zedernbrett, ein Zedernbrett.
Und das wissen wir auch, wie Jungbekehrte, die keine eigene persönliche Beziehung zu meinem Jesus haben, sich verlassen auf dem, was sie hören, Einflüsse, die kommen, und dass sie so leicht mitgehen, entweder in charismatischen Kreisen oder in wieder diesen Mauerkreisen, das heißt an Isolation. Jedenfalls, dass da falsche Lehren kommen und die werden dazu führen, dass sie weggeführt wird. Dann ist es notwendig, wenn sie eine Tür ist, dass sie da auch Zedernbrett, dass sie mit Zedernbrett verschlossen wird oder umsperrt wird. Es ist so wichtig, dass wir einerseits diesen Zinne aus Silber, das ist doch, was oben herauf gestellt wird, das Beziehung zu Gott, Beziehung zu Herrn Jesus nach oben, aber dann auch umsperrt mit einem Zedernbrett, dass da auch da ein Auge dafür ist. Zedernbrett wurde gebraucht bei dem Tempelbau, dass sie auch Deutlichkeit bekommt, dass sie darin unterrichtet wird, was es bedeutet, zu der Gemeinde Gottes zu gehören. Das bedeutet, dass man nichts von Sünde zulassen kann, dass man durch das Lesen des Wortes Gottes auch aufgebaut wird, um den Unterschied auf eine gute Weise zu handhaben, diesen Unterschied zwischen Gut und Bösem. Sie sagt, ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Die Braut ist so weit, dass sie weiß, ich bin jetzt erwachsen. Ich kann Nahrung durchgeben. Wir haben in unserem geistlichen Wachstum, in das Wachsen zur Reifheit, eine bestimmte Größe erreicht, dass wir Nahrung weitergeben können, in Bezug auch auf Warnung. Ein Turm heißt, dass da Aussicht ist, kommt der Feind schon da? Oder wie versucht er uns anzunähern? Geistliche Reife führt auch zur Friede, die Frieden findet. Dann ist eigentlich der Herr Jesus ist zufrieden, wenn er sieht bei uns, dass wir bereit sind und auch fähig sind, um Nahrung weiterzugeben, mit auch einem Auge für die Gefahren, die es gibt. Und das ist wichtig, dass wir damit auch uns bewusst sind, abhängig von ihm zu sein. Aber dann wird das uns auch Frieden geben. Wir haben auch einen Auftrag. In Vers 11, Salomo hatte einen Weinberg in Baal Hamon. Er übergab den Weinberg den Hütern. Jeder sollte für seine Frucht 1000 Segel Silber bringen. Er gibt uns einen Auftrag in seinem Weinberg. Es ist hier der Weinberg Salomos. Übrigens, der Name Salomo wird 7-mal in dieses Buch genannt und in diesen 2 Versen 2-mal. Und wir wissen, Salomo bedeutet Friede. Das geht also weiter ab Vers 10 um diesen Frieden. Der Friedensfürst
hatte einen Weinberg. Und er hat uns eine Verantwortung gegeben in diesen Weinberg. Geht auch ihr in den Weinberg. Es ist sein Weinberg. Wir haben alle einen Auftrag. Es kostet uns etwas. Hier muss bezahlt werden. Ja, wir müssen alle bezahlen dafür. Es geht nicht umsonst. Es ist nicht so, ah, ist gut, kommt gut, ich mache das. Nein, wir müssen die Kosten gut berechnen, was es uns kostet, um in seinen Weinberg zu gehen. Er beauftragt, aber er sagt auch, es kostet euch etwas. Seine Belohnung ist auch da, natürlich. Aber jetzt geht es darum, dass es uns etwas kostet. Dann müssen wir diesen Weinberg behüten, dafür Sorge tragen, dass nicht, so wie wir das auch gelesen haben, die kleinen Füchse da kommen. Wir sind Hütern davon. Und sagt die Braut in Vers 12, mein eigener Weinberg ist vor mir. Jetzt, und wir haben das ist einige Jahre schon her, dass wir mit Hohelied anfingen, wir haben damals gelesen, steht noch immer da natürlich, dass sie ihren eigenen Weinberg nicht behütet hatte. Hier lesen wir, mein eigener Weinberg ist vor mir. Jetzt ist sie so gewachsen, dass sie sich bewusst ist, meine Aufgabe, die kann ich jetzt erfüllen. Ja, mit seiner Hilfe natürlich, aber die kann ich jetzt erfüllen. Und die bringt auch etwas. Die 1000 sind dein, Salomo. Es ist alles für dich, was es aufbringt. Ich gebe das gerne an dir. Und 200 seien den Hütern seiner Frucht. Ich habe auch noch etwas für die, die diese Arbeit machen. Ein großes Teil für den Herrn Jesus, und auch für seine Arbeiter. Dann haben wir etwas zu geben, wenn wir so tätig sind. Und dann hören wir der Bräutigam wieder in Vers 13. Bewohnerin der Gärten, die Genossen horchen auf deine Stimme. Lass sie mich hören. Es ist wichtig, dass wir in unseren Aufgaben miteinander reden, dass wir unsere Aufgaben einander gegenüber tun, dass wir sprechen über den Jesus, denn nur weil wir uns auf ihn stützen, weil wir über ihn sprechen, können wir einander wirklich helfen. Aber der Dienst kann so wichtig werden, dass wir nur mit unserer Arbeit tätig sind. Eine gute Arbeit, gute Worte, aber es immer sprechen über und nicht sprechen mit. Und er will so gerne unsere Stimme hören. Das will er natürlich, wenn wir als Versammlung zusammenkommen, dann wird er so gerne unsere Stimme, die Stimme unserer Herzen hören. Dass wir ihm danken und preisen für alles, was er getan hat, was er uns gegeben hat. Er will so gerne das von uns hören. Wir können viel miteinander reden. Und es ist auch gut, dass wir miteinander sprechen. Aber es wäre schön, dass da ein wenig ein Gleichgewicht käme, dass die Zeit, die wir miteinander verbringen, um über Sachen zu sprechen, dass wir eine gleiche Zeit auch verwenden, um mit ihm darüber zu sprechen. Lass mich deine Stimme hören. Wie ist es mit eurem Gebetsleben? Hört der Herr oft deine Stimme? Sprichst du viel mit ihm? Er hört deine Stimme gerne. Er sehnt sich danach. Denn wenn man eine Stimme hört, dann bedeutet das, dass etwas gesagt wird, um gehört zu werden. Jedenfalls, das hoffe ich, dass doch bei uns auch der Fall ist. Dass wir nicht nur etwas sagen, um etwas zu sagen. Ob einer hört oder nicht. Die Menschen hat man auch. Die reden immer, ob einer hört oder nicht.
ist egal. Nur Worte produzieren. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir unsere Stimme als Ausdruck unserer Herzen ihm hören lassen. Und das ist so etwas, was auf ewig sein Verlangen ist. Wenn wir bei dem Herrn sind, wird das nicht mehr ein Problem sein. Dann sind wir voll von ihm, gibt es keine Sachen mehr, die uns ablenken. Nein, dann sehen wir nur ihn. Aber was ist es schön, wenn er so das gesagt hat, lass mir deine Stimme hören, dass wir dann eine Reaktion hören, im letzten Vers, von einem Verlangen nach ihm. Enteile, mein Geliebter, und sei gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den duftenden Bergen. Ja, das ist auch großartig. Damit schließt dieses Buch ab. Und auch, es hat angefangen mit etwas, was die Braut gesagt hat, und es schließt ab mit etwas, was die Braut sagt. Und das ist eine Äußerung des Verlangens nach ihm. Enteile. Ja, es ist doch, als ob wir die letzten Worte vom Neuen Testament hören. Da steht auch, dass die Braut sagt, komm, Herr Jesus. Das letzte Wort dieses Buches ist das letzte Wort der ganzen Bibel. Eine Äußerung von Verlangen nach ihm. Ihm zu begegnen in der Luft, dann sind alle Probleme vorbei. Dann gibt es keine Übungen mehr, keine Fragen mehr. Fragen, die wir noch so oft haben. Herr, warum musste das so gehen? Dann werden wir Antworten bekommen. Antworten, die ja vielleicht uns staunen werden oder auch, die wir mal gedacht hatten, dass das so sein könnte, aber dann bekommen wir Sicherheit. Jedenfalls, wir werden dann bei ihm sein, der uns so unendlich geliebt hat. Und diese Liebe, die wird auch bei uns ein Verlangen wach machen, um ihn zu begegnen, um bei ihm zu sein. Und das ist nicht nur etwas für ältere Geschwister. Auch junge Leute können dieses Verlangen haben. Kinder schon können das Verlangen haben, bei ihm zu sein. Gerade Kinder, die so unkompliziert darüber nachdenken und über den Jesus sprechen, die wollen gerne bei ihm sein. Wir haben so oft unsere Schwierigkeiten damit, uns das so vorzustellen. Aber enteile, mein Geliebter, und sei gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den duftenden Bergen. Sie verlangt nach ihm. Ich will das noch zum Schluss vorlesen aus Offenbarung 22. In Vers 17 zunächst. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Das ist gesamt. Und wer es hört, das ist individuell, spreche, komm. Und dann kommt noch einmal diese Einladung. Und wenn wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gibt es hier noch jemand, der nicht noch dieses Verlangen hat? Sagt, ich muss noch etwas in Ordnung machen, in Ordnung bringen. Ich muss noch meine Sünden bekennen. Ich hoffe, dass keiner mehr da ist, der das noch nicht getan hat. Aber diese Einladung ist doch immer da. Für einen jeder. Wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Das ist der Bräutigam. Und dann kommt dann diese Reaktion
der Braut. Amen. Komm, Herr Jesus.